Glory to God, so gut zusammen zu sein. Habt ihr Lust, ins Wort Gottes hineinzugehen? Amen. Amen. Heute Morgen, ich habe ja vor einiger Zeit, habe ich ja angefangen, hier über das Leben von Jesus so ein bisschen chronologisch durchzugehen, durch seinen Dienst, als er mit 30 Jahren angefangen hat, getauft von Johannes. Und wir sind jetzt bereits schon 2 Jahre durch. Und natürlich müssen wir vieles überspringen, aber einfach ein paar Highlights zu geben, weil in dieser Zeit schaut man vielleicht den Jesus-Film und anderes oder man ist am Lesen der Schrift. Und manchmal ist einem nicht ganz klar, dass es nicht einfach nur so war, dass Jesus einfach umherspaziert ist und gelehrt hat und alles war wunderbar und gut, sondern auch er musste lernen, Tag für Tag auf den Heiligen Geist zu hören, damit er eben auch den Plan Gottes erfüllt für sein Leben, dass schlussendlich das war, dass er gekreuzigt werden würde, was wir ja am kommenden Freitag ja auch feiern. Nun, ich möchte, dass wir hier beginnen in Johannes Evangelium Kapitel 6 hier. Und wir haben ungefähr ein Jahr jetzt, bis Jesus nach Jerusalem kommen wird am Palmsonntag, was wir ja gerade heute feiern. Und ich habe vor, mit euch in diesen nächsten 30, 35 Minuten ein Jahr durchzuarbeiten. Seid ihr am Beten? Amen. Halleluja. Hilft dem Pastor. Ja. Amen. Schau mal hier, was Jesus sagt hier. Kurz nachdem die 5000 gespeist worden sind. Weil Johannes sagt uns, dass das große Fest zu dieser Zeit stattfand, Passafest. Deswegen wissen wir, dass das ungefähr ein Jahr ist. Im Vers 66 sagt er hier, am Schluss von einer Predigt, kurz danach, aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Ich weiß, das versteht man nicht so ganz. Hä? Was soll denn hier los sein? Und schau mal, was Jesus dann, welche Frage er stellt als nächstes. Da sprach Jesus zu den 12: Wollt ihr nicht auch weggehen? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde meinen, dass Jesus hier sagen müsste, ja, bitte bleibt. Oh, bitte, was muss ich tun, damit ihr noch weiterhin dabei bleibt? Nein, er stellt die Frage, die herausfordernde Frage, ja, wann draga? Nun, was passiert ist, kurz zuvor, das haben wir vor zwei Wochen angeschaut, bei der Speisung der 5000, Jesus wollte ein Zeichen setzen, dass das Volk ihn erkennen sollte als wirklich als Gottes Sohn, der vom Himmel kam, so wie das Manna von Moses gekommen ist. Aber der ganze Schuss ging nach hinten raus, weil es heißt, dass das Volk kommen wollte, um ihn mit Gewalt zum König machen. Und zwar nicht, um ihn zu dienen, sondern weil er ihnen gratis Brot machen kann. Also war vollkommen selbstsüchtig. Sie sind nur ihm nachgegangen für das, was sie von ihm kriegen konnten. Und da kann man sich vorstellen, dass Jesus da nicht unbedingt besonders erfreut war darüber. Wir müssen uns fragen, in der heutigen Zeit ist manchmal auch nicht anders. Ja? So einfach ist es, dass man einfach zu Gott geht, wenn man eine Not hat, keinen anderen Ausweg hat, aber dann, wenn alles gut geht, ja, ich sehe dich dann nächsten Ostern wieder. Versteht ihr, was ich meine? Die Menschen sind nicht anders. Jesus hat sogar selbst gesagt, die Städte, in denen seine meisten Wunder vollbracht worden sind, Chorazin, Kapernaum, Bethsaida, hat gesagt, die haben nicht Buße getan. Die haben sich nicht mehr gefragt, als einfach Dankeschön für die Heilung, Dankeschön für das gute Wort, aber wir haben nicht weiter Interesse als nur das. Und hier haben wir noch einmal eine Gelegenheit. Sie wollten ihn zum König ausrufen. Das war natürlich ein bisschen gefährlich, weil es gab ja bereits schon einen König in dieser Gegend namens Herodes. Ein Jahr später, weil es war der falsche Zeitpunkt, der falsche Ort, falscher Moment, ein Jahr später wird er am Palmsonntag nach Jerusalem kommen und er wird das Volk erlauben und sie werden ihn dann preisen und loben als der König von Israel. Amen. Aber wir wissen, was passiert wenige Tage später. 6 Tage später, was passiert? Das Volk sagt, kreuzige ihn. Also wenn du solche Freunde hast, ja, dann brauchst du keine Feinde mehr. Ja. Also, einfach sehen, die Menschen sind grundsätzlich, und wir sind ja auch Menschen, wir können so wetterwendisch sein. Darum ist es so wichtig, dass wir uns überlegen, wenn wir die Evangelien lesen, dass wir wirklich uns hineinversetzen und stellen fest, wo stehen wir denn eigentlich? Dass wir nicht solche werden, die einfach nur Gott dienen, ja, an schönen Tagen, aber sonst, ja, interessiert er uns nicht. Die Gefahr ist groß. Viele, habt ihr gehört hier? Vers 66, aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück. Nicht nur ein paar, wo er gesagt hat, ja, ich habe ja nur andere. Sondern dann dreht er sich sogar um zu seinen 12 und sagt, ja, wann der auch weg kann? Weil Jesus hat gerade eine Predigt gebracht, wo er sagte, iss mein Fleisch und trink mein Blut. Natürlich verstehen wir darunter, was sich auf das Abendmahl bezieht. Aber die haben das nicht verstanden. Das wurde ihnen zum Anstoß. Und Jesus hätte nur sagen müssen, hey, ich meine das nur symbolisch, kein Problem. Aber er ließ es stehen, er hat sich nicht erklärt. Und als er dann seine Jünger dann auch hier fragt, wollt ihr auch weggehen? Vers 68, da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Also auch sie hatten Mühe mit dieser Predigt, die Jesus brachte, haben nicht alles verstanden. Wir werden nicht immer alles verstehen. Muss Gott sich immer bei uns erklären? Manchmal meinen wir, Gott ist uns was schuldig. Manchmal benehmen wir uns so. Aber Jesus sagt, er hat es nicht nötig. Er hat es nicht nötig. Und er stellt die Frage, wollt ihr auch weggehen? Aber Lob und Dank für Petrus, der sagte, also wir verstehen auch nicht alles, aber eines haben wir begriffen, eines haben wir erlebt, du bist wirklich der Sohn Gottes. Und auch wenn wir nicht alles nachvollziehen können, haben nicht alle Antworten auf alles, warum dies und warum das, wir wissen, dass du der Sohn Gottes bist und bei dir werden wir bleiben. Nun, das ist, was jetzt passiert. Also, als Jesus dieses hier vollbringt, zieht er sich aus der Öffentlichkeit zurück. Im ganzen letzten Jahr zieht er sich hauptsächlich aus der Öffentlichkeit zurück. Das wissen viele Leute nicht, die die Geschichte von Jesus lesen. Er geht von hier weg und zieht in den Norden, in Libanon. Er geht weg vom Gegend, wo die Juden leben, in Galiläa und so weiter. Er geht in den Norden, trifft diese syrophönizische Frau, die eine Tochter hat, die besessen ist. Er kommt dann um die Gegend von Dekapolis auf der Ostseite vom See Genezareth, wisst ihr noch, wo der Besessene von Gadara, wo Jesus diesen Mann freigesetzt hat, ja, der wohnte in den Gräbern, der war so besessen und Jesus hat den Dämon ausgetrieben, also fragte, wie heißt du? Und er sagt, der Dämon sagte Legion. Und er sagte zu diesem Mann, geh hin in deine Gegend und erzähle ihnen, was der Herr Gutes für dich getan hat. Und ihr wisst ja, was für ein Tier hat Jesus die Dämonen hinein befohlen? Schweine, daher weißt du, die Städte, die auf der Ostseite des Sees Genezareth waren, waren nicht jüdische Städte, sondern es waren heidnische. Das war das Gebiet, das heißt Dekapolis oder das Gebiet der 10 Städte. Es gab 10 römische Städte dort in dieser Gegend. Und Jesus kommt dann auch durch diese Gegend, wo er zuvor nicht gewesen ist, und dort speist er die 4000. Dort hatte dann 4000 Männer ohne die Frauen und Kinder, die bei ihm waren, und er nimmt die Zeit, um denen zu speisen, und aus 7 Brote speiste 4000. Und wir wissen, dass das heidnische Leute waren, weil es heißt in der Schrift, und sie priesen den Gott Israels. Wenn es Israeliten wären, hätten sie nicht sagen müssen, wir preisen den Gott Israels, weil wir sind ja Israeliten. Jesus kommt wiederum zurück an den See Genezareth und zieht dann auch wiederum schnell wieder Richtung Norden in das Gebiet von Caesarea Philippi. Da ist auch ein anderer König am Regieren, Caesarea Philippi. Da ist der Philippus, der König in dieser Gegend, nicht der Herodes Antipas. Und als er dort in Caesarea Philippi ist, erleben wir, was Jesus dann sagt in Matthäus 16, das kennen die meisten von uns, diese Stelle. Als Jesus in diese Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger, sprach, für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Und sie sprachen etliche für Johannes den Täufer, andere für Elia, andere noch für Jeremia und einen der Propheten. Da spricht er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Aber die Leute waren total verwirrt. Wer bist du? Wer ist er? Ist er Elia oder ein anderer Prophet, der wiedergekommen ist und so weiter? Jesus hätte nur hinstellen müssen und sagen müssen, hallo, ich bin's, ich bin der Messias, Jesus Christus von Nazareth. Ich bin in Bethlehem geboren, ich bin in Nazareth aufgewachsen. Hätte nur all das tun müssen, was er nach seiner Auferstehung mit seinen Jüngern gemacht hat, als er denen erklärt hat, aus den Schriften von Moses und den Propheten und den Psalmen, alles ihnen aufgezeigt hat, was über ihn geschrieben stand. Aber das hat er nicht getan. Warum nicht? Weil du musst selber auf dein Herz hören. Nicht durch den Kopf an den Glauben an Jesus kommen, sondern durch dein Herz. Was spürst du? Was weißt du? Ich weiß, wie ich schon in der Vergangenheit mit jungen Menschen gesprochen habe, die noch nicht gläubig waren und haben mir gesagt, ja, ich kann einfach nicht glauben. Ich kann einfach das nicht glauben, dass Jesus aufsteht. Ich sagte, du brauchst es nicht hier mit deinem Kopf zu glauben, sondern mit deinem Herzen. Ja, wie glaubt man mit dem Herzen? Man glaubt, indem man sich dazu entscheidet. Auch wenn du dir nicht ausrechnen kannst, wie ist das möglich, dass Jesus auferstanden ist von den Toten, nicht mehr stirbt, all diese Dinge, die kannst du nicht wiederholen in der Universität Zürich in einem Reagenzglas, sondern das sind historische Tatsachen, die geschehen sind und niemand konnte es jemals erklären, warum das Grab leer war. Aber das ist eine andere Story, können wir vielleicht in Osten dann anschauen. Als Jesus fragt, die Leute wissen nicht ganz genau. Und das ist ein ständiges Hin und Her. Jesus nimmt dann zu diesem Zeitpunkt, nimmt Petrus, Johannes und Jakobus, die die engsten Freunde von Jesus waren, von den 12 Aposteln, und geht auf einen hohen Berg. Und auf diesem hohen Berg hat er eine Erscheinung von Elia und Mose. Und die Schrift sagt, dass sie sprechen mit Jesus über seinen Ausgang in Jerusalem. Denn kurz zuvor in Caesarea Philippi nimmt Jesus die Zeit, seinen Jüngern zu sagen, dass er nach Jerusalem gehen wird und dort sterben wird, dort umgebracht wird, dort den Juden übergeben wird und sie werden ihn töten. Und die Jünger verstehen das nicht. Warum? Weil das ganze Volk Israel, auch die Apostel selber, haben erwartet, dass der Messias, wenn er kommt, er wird kommen als König und wird herrschen, ja, wird wieder Israel die Herrschaft geben, wird die römische Macht von ihnen stoßen. Das ist, wen sie erwartet haben. Und das war auch dann der Grund, warum man so schnell innerhalb einer Woche vom Palmsonntag bis zum Karfreitag ja, zum König zu dem gekommen ist, zu sagen, kreuzig ihn, weil Jesus nicht das tat, was sie erwartet hatten. Sie hatten nicht erkannt, dass der Messias, Jesus Christus, zuerst kommen musste, um uns zu erlösen von unseren Sünden. Und erst ungefähr 2000 Jahre später, was noch zukünftig ist für uns und in nächster Zeit geschehen kann, jede Zeit, dass er zurückkommen wird als König. In dem Moment, wenn alle Völker gegen Israel gezogen sind, um Israel den Gar auszumachen. Und da haben wir ja gerade gesehen, vor wenigen Monaten hier, wie schnell es gehen kann, dass ein antisemitischer Geist in der Welt entstehen kann, von einem Moment auf den anderen. Und das wird noch einmal geschehen. Es wird noch einmal ein bisschen zur Ruhe kommen, aber es wird noch einmal geschehen in der nahen Zukunft, wo dann Jesus zurückkommen wird, um sein Volk dort zu retten und wir mit ihm, weil wir bereits schon entrückt sind. Also Jesus geht auf den Berg und da trifft er Elia und Mose und sie sprechen mit ihm über seinen Ausgang in Jerusalem, was in ungefähr 3/4 Jahr geschehen wird, 9 Monaten. Und sie erklären ihm, und das Interessante ist jedes Mal, wenn Jesus mit seinen Jüngern spricht über sein Sterben, jedes Mal hat er noch mehr Informationen. Weil das nächste Mal sagt er, dass er den Römern übergeben wird. Den Römern wird er übergeben und sie werden ihn töten. Und wir alle wissen, dass Jesus immer wieder ja, in Gefahr stand, gesteinigt zu werden von den Juden. Die konnten steinigen. Aber sie haben sich überlegt, wir können Jesus nicht mehr steinigen, weil wenn wir ihn steinigen, dann wird er zum Märtyrer. Aber wenn wir ihn den Römern übergeben können, die Römer dazu bringen können, dass sie ihn kreuzigen, dann wird das ein Zeichen sein für das Volk Gottes, dass dieser Jesus verflucht ist von Gott. Weil die Schrift sagt, Galater 3,13, zitiert aus dem Alten Testament, wer am Holze hängt, ist verflucht. Und sie überlegten sich, das ist das Beste, was wir machen können, weil sie waren sowieso überzeugt, dass Jesus nicht der Messias war. Wir übergeben ihn den Römern, wir bringen den Römern dazu, Pilatus dazu, und das ist eine ganz andere Story, wie die das geschafft haben, weil Pilatus wollte ihn eigentlich gar nicht töten, aber sie haben ihn in die Enge gezwängt und er hat ihn dann kreuzigen lassen. Und für sie, seht ihr Volk, Jesus ist nicht der Messias, er ist verflucht von Gott. Aber wir alle wissen, er wurde verflucht für uns. Für uns. Er starb am Kreuz für uns. Wir waren verflucht und er nahm den Fluch auf sich. Jesus kommt dann wieder zurück von dem Berg mit weiteren eben Informationen, wie das weitergehen wird mit ihm, weil er wusste auch nicht alles. Er war nicht allwissend. Er legte das zur Seite, als er Mensch geworden ist. Und als er zurückkommt und sie wandern wieder nach Hause, nach Kapernaum, haben die Jünger unterwegs, die sind natürlich gewandert, so ein bisschen spaziert, oder? Und die haben miteinander gesprochen, über Dinge gestritten. Jesus hat sie dann gefragt zu Hause, was haben die miteinander diskutiert? Und sie wollen es nicht gerade sagen, weil sie haben miteinander diskutiert, wer wohl der Größte sein wird im Reich Gottes. In Jesu Reich, weil sie erwarteten, dass Jesus nach Jerusalem gehen wird, einen Thron aufstellen wird, herrschen wird. Und sie haben miteinander gestritten. Und Jesus belehrt sie dort, ja, und sagt ihnen, dass der Erste wird der Letzte sein, der Letzte der Erste. Diese Storys kennen wir. Das musste er jetzt einen Jüngern beibringen. Interessant wird sein, ein wenig später dann, kurz vor dem Palmsonntag, werden die Jünger noch einmal miteinander streiten, ja, wer der Größte ist. Sogar in der Nacht, als Jesus verraten wird, streiten sie sich noch, wer der Größte ist. Johannes und Jakobus, die sind sogar noch schlauer. Denn sie hatten nämlich ein paar Monate zuvor, haben sie ihre Mutter zu Jesus geschickt. Denn die Mutter von Johannes und Jakobus war die Tante von Jesus. Und sie haben ihre Tante geschickt und gesagt, du, bitte Jesus, dass wir beide links und rechts von Jesus sitzen können, wenn er auf seinem Thron sitzt. Und die anderen Jungs haben gehört, dass sie ihre Mama, also die Tante von Jesus, dazu engagiert haben, für sie zu sorgen, damit sie einen besseren Platz kriegen. Da gab es heißes Blut. Mit dem musste sich Jesus immer auseinandersetzen. Auch in der letzten Nacht, ihr wisst ja, im Garten Gethsemane, als Jesus bat Petrus, Johannes und Jakobus, bitte betet mit mir. Aber was haben sie gemacht? Sie sind eingeschlafen, ja. Als sie dann kamen, um Jesus gefangen zu nehmen. Also Jesus ist hier immer noch ein bisschen am Herausfinden. Er muss sich da zurückziehen, weil es braucht nicht lange, bis Menschen geheilt werden, er das Wort predigt. Und wiederum ist er in allerlei Munden, folgen ihm natürlich zu Tausenden wieder nach. Aber er muss das gut planen, weil es wird in Jerusalem stattfinden, und zwar am Passafest. Und so kommen wir hier, dass Jesus in Johannes Kapitel 7, sehen wir, dass als Jesus wieder so in der Gegend von Galiläa ist, im See Genezareth, es heißt Kapitel 7, Vers 1, und danach zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil die Juden ihn zu töten suchten. Das ist schon mal gut, ja. Ich will auch nicht dumm einander reisen, wenn es Leute gibt, die dich umbringen. Es war aber das Laubhüttenfest der Juden nahe, also 6 Monate vor seiner Kreuzigung. Da sprachen seine Brüder zu ihm, brich doch auf von hier, zieh nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen können, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht zugleich öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, so offenbare dich der Welt. Warum sagen sie das? Ja, sie haben ihn verspottet, sie haben nicht an Jesus geglaubt als der Messias, seine eigene Familie nicht. Aber sie haben ihn verspottet hier, weil Jesus ja, wenn du der wirklich bist, dann mach große Posaune. Warum ziehst du dich zurück aus der Öffentlichkeit? Und sie verspotten ihn hier. Denn es heißt nicht im Vers 5, denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Da spricht Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da, aber eure Zeit ist immer bereit. Gehen wir zu Vers 10. Nachdem aber seine Brüder hinaufgegangen waren, ging auch er hinauf zum Fest, nicht öffentlich, sondern wie im Verborgenen. Da suchten ihn die Juden während des Festes und sprachen, wo ist er? Und es gab viel Gemurmel seinetwegen unter der Volksmenge. Etliche sagten, er ist gut, andere aber sprachen, nein, sondern er verführt die Leute. Doch redete niemand freimütig über ihn aus Furcht vor den Juden. Gehen wir zu Vers 40. Als Jesus dann aufsteht und erklärt, geht mal in den Tempel und erklärt, ja, Ströme lebendigen Wassers werden aus euch fließen und dieses Ganze geschieht. Aber dann hier in Vers 40. Viele nun aus der Volksmenge sagten, als sie das Wort hörten, dieses wahrhaftig der Prophet. Andere sprachen, dieser ist der Christus. Das waren zwei unterschiedliche Dinge. Ein Prophet zu sein, unter vielen, der Messias zu sein und die dritte Stufe zu erkennen war, dass er der Sohn Gottes ist. Andere sagten, er ist der Christus. Andere aber sagten, kommt der Christus denn aus Galiläa? Sagt nicht die Schrift, dass der Christus aus dem Samen David kommt und aus dem Dorf Bethlehem, wo David war? Es entstand nun seinetwegen eine Spaltung unter der Volksmenge, und etliche von ihnen wollten ihn ergreifen, doch legte niemand Hand an ihn. Nun kamen die Diener zu den obersten Priestern und Pharisäern zurück, und diese sprachen zu ihnen: Warum habt ihr ihn nicht gebracht? Also die Pharisäer haben nämlich die Tempelpolizei geschickt, um Jesus gefangen zu nehmen, als er dann wirklich öffentlich auftrat und laut rief, ja, aus eurem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen und so weiter. Und sie schicken die Tempelpolizei, nehmt ihn gefangen, bringt ihn zu uns. Und sie kommen zurück ohne Jesus. Und ich finde es so lustig hier, was da steht. Es heißt hier: Warum habt ihr ihn nicht gebracht? Vers 46, die Diener antworten: Nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Da antworten ihnen die Pharisäer: Seid auch ihr verführt worden? Glaubt auch einer von den Obersten oder den Pharisäern an ihm? Jesus hat immer die Oberhand, das ist ja auch mein Titel. Jesus hat durch all diese Situationen hindurch, wo nicht alles rund lief, das Volk, das ihm nur dienen wollte, weil sie was von ihm kriegen konnten. Auch die Jünger waren nahe dran. Die Jünger, die streiten untereinander, wer der Größte ist, wer den besten Platz kriegen kann im Reich Gottes. Meine Güte, stell dir mal vor, was Jesus da mitmachen musste. Und hier ist das Volk verwirrt, ist der Prophet, ist der Christus. Die Tempelpolizei kommt, um ihn gefangen zu nehmen, aber die sind so, wow. Und kommen zurück und die Pharisäer reißen sich die Haare aus. Sie waren wahrscheinlich alle kahlköpfig bis zum Schluss. Ja. Was ist mit euch los? Seid auch ihr verführt? Und stellen wir mal fest, Jesus hätte nur, wie der Teufel es ihm ganz am Anfang seines Dienstes sagte, stell dich auf die Zinne des Tempels. Ja. Wirf dich runter. Sag dem ganzen Volk, wer du bist, und sie werden dir nachfolgen. Tu es einfach. Aber es ist nicht getan. Ich sage dir, was das mir aussagt. Gott erklärt sich nicht jedem Einzelnen von uns immer und alles. Und ich weiß, es ist nicht einfach. Viele Dinge geschehen im Leben und man hat keine Antwort drauf. Und man versteht vielleicht Gott nicht. Man versteht vielleicht nicht die Umstände. Und warum lässt Gott das zu? Und warum ist das mir passiert? Warum ist das dieser Person passiert? Viele Dinge, viele Fragen, viele Sachen gibt es in dieser Welt, wofür wir nicht unbedingt eine Antwort haben. Und da muss man auf den Punkt kommen zu entdecken, ja, was glaubst du wirklich? Ist Jesus wirklich der Sohn Gottes? Dann wirst du eines Tages die Antworten kriegen, auch wenn du sie nicht diesseits auch kriegen. Aber wir sollen ihn nicht einmal nur dienen für das, was wir von ihm kriegen können. Kann ich einen Amen hören? Ich höre nur die Klimaanlage hier. Ja. Es gibt natürlich vieles, was natürlich geschieht. Wir könnten auf viele Einzelheiten eingehen. Aber eines, was Jesus natürlich auch mitmacht für uns in Johannes Kapitel 8, wenn er in diesen Diskurs kommt, er kommt ins Gespräch und in Diskussionen mit den religiösen Führern hier. Und da werfen sie ihm Dinge vor. Sie haben ja bereits schon gesagt, Jesus ist dämonisch besessen. Deswegen sagten sie, kann er die Wunder tun, die er tut? Das tut er durch die Kraft des Teufels. Und das Volk sagte sich einfach, er tut aber so viele nette Dinge. Ist das wirklich der Teufel? Oder hier Vers 19, es heißt, da sprachen sie zu ihm, wo ist dein Vater? Jesus antwortet, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kennen würdet, so würdet ihr auch meinen Vater kennen. Wo ist dein Vater? Und wir alle wissen, Jesus ist durch die jungfräuliche Geburt in diese Welt gekommen. Deswegen war Josef nicht sein Vater, sein leiblicher Vater, sondern Gott der Herr. Aber ich meine, wer wollte sowas überhaupt glauben? Und für die Juden war es wichtig, was ist deine Herkunft? Aus welchem Stamm kommst du? Und obwohl sie sagten, ja, der Messias muss doch aus der Stadt Davids kommen, aus Bethlehem. Ja, Jesus ist in Bethlehem geboren. Aber das haben die meisten nicht gewusst, hat nur gewusst, ja, er kommt aus Nazareth, das kann er also nicht sein. Springen noch ein bisschen weiter unten zu Vers 48. Vers 48. Schau mal, was sie ihm vorwerfen. Jesus antworten die Juden, sprachen zu ihm, sagen wir nicht mit Recht, dass du ein Samariter bist und einen Dämon hast. Jemand einen Samariter zu nennen damals unter den Juden war ein böses Schimpfwort. Das heißt, du warst unehelich, du warst ein Bastard. Weil die Samariter, das waren nämlich diejenigen, die in in Jerusalem zurückgeblieben sind, als das Volk Israel in die babylonische Gefangenschaft geführt wurden. Sie haben sich vermischt mit anderen Völkern. Sie waren also nicht mehr reine Juden. Und die Samaritaner und die Juden, die waren ständig im Streit miteinander. So ein bisschen ähnlich kann man sich das vorstellen zwischen den Palästinensern und die Juden heute. Deswegen wollten sie ja Johannes und Jakobus, als sie da durchwanderten, einmal, und sie sie nicht aufnehmen wollten in ein Haus. Gastfreundschaft ist das Höchste dort, aber sie wollten sie nicht aufnehmen, weil sie Juden waren, wollten Johannes und Jakobus Feuer vom Himmel herunterrufen. Und Jesus sagte, das ist alttestamentlich, ja. Aber was heißt es hier? Sie sagten, du bist ein Samariter, du bist unehelich. Deswegen konnten viele nicht an ihm glauben, dass er der Messias war, weil er war unehelich geboren. Maria ist schwanger geworden. Warum und wieso, welche Erklärung sie dafür gegeben haben, weiß man nicht. Aber man hat gefragt, sie haben gefragt, wo ist dein Vater? Wer ist dein Vater? Du bist ein Samariter. In anderen Worten, unehelich. Du kannst ja nicht der Messias sein. Kommst nicht aus dem Hause Davids, aus Bethlehem. Also viele Dinge, die, wo Gott einfach sich nicht erklärt. Jesus hätte alles erklären können, alles beweisen können, aber es nicht gemacht. Jesus, irgendwann einmal sagt er auch, ich habe auch immer ein bisschen genug. Und Gott hat wirklich Humor, weil während dieser Zeit, wo sie ihm all dieses vorwerfen, sagen, du bist dämonisch besessen und all das, da ist ein blinder Mann, der seit Geburt blind ist. Der sitzt an der Pforte dort, beim Aufgang in den Tempel. Jeder geht an diesem Mann vorbei. Ich meine, er weiß ja, wo der gute Ort ist zum Betteln. Ja? Alle kennen ihn, schon seit Jahren, seit Geburt. Und der ist schon erwachsen. Und sie an diesem Tag kommt Jesus an diesem Mann vorbei und er heilt diesen blinden Mann, indem dass er auf den Boden spuckt, macht Teig aus der Erde, aus dem Dreck und schmiert es ihm in die Augen. Oder? Kennt ihr die Story? Johannes Kapitel 9. Sagt zu ihm, geh und wasche im Teich Siloa. Das war kein einfacher Weg. Das war ein Weg, den ganzen Berg hinunter durch die Stadt Davids. Und auf dieser Straße kamen alle Leute nach Jerusalem auf und ab. Und alle Leute sahen diesen Mann mit diesem Teig in den Augen. Ja, diesen Dreck in den Augen, haben sie gefragt, was ist mit dem los? Hat er nicht gewaschen? Er kam zum Teich Siloa, hat gewaschen und konnte sehen. Kam zurück in den Tempel. Und schau mal hier in Kapitel 9 und Vers 13, als dann alle Leute außer sich sind, dass dieser Mann, der blind war, geheilt ist, da führten sie ihn, der einst blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat, als Jesus den Teig machte und ihm die Augen öffnete. Nun fragten ihn auch die Pharisäer wieder, wie er sehend geworden war. Und er sprach zu ihnen, einen Brei hat er auf meine Augen gelegt und ich wusch mich und bin nun sehend. Da sprachen etliche von den Pharisäern, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere sprachen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es entstand eine Spaltung unter ihnen. Es war verboten, weil die Pharisäer sagten, Teig zu machen, ja, in der Küche, Brotteig oder sonst was. Das ist Arbeit, das darfst du nicht am Sabbat. Und sie haben es so weit gebracht, als Jesus Teig gemacht hat, ja, aus der Erde, es ihm in die Augen geschmiert, da hat er den Sabbat gebrochen. Ausgerechnet, Jesus, hättest du es nicht können am Montag tun? Wieso musst du den Leuten immer wieder einen auswischen? Aber Jesus konnte nichts tun, außer Gott hat es ihm aufgezeigt. Also Gott ist nicht zimperlich, mein Lieber. Gott fordert heraus. Gott tut manchmal Dinge, um uns herauszufordern. Wollt ihr auch etwa weggehen? Wo stehst du? Was willst du? Versteht ihr? Und die ganze Story da musst du mal lesen. Also das ist wirklich eine sehr witzige Geschichte, weil plötzlich glauben sie nicht, dass der Mann blind war. Dann holen sie seine Eltern, dann fragen sie die Eltern, ja, ist das euer Sohn? Ja, ist er blind gewesen? Ja, fragt ihn. Ist er blind gewesen? Ja, wie ist er geheilt worden? Fragt ihn, weil sie wollen es nicht sagen, weil sonst müssen sie sagen, das war Jesus und so weiter. Also Riesenprobleme da. Jesus hier in Jerusalem am Laubhüttenfest, schlussendlich muss er wieder verschwinden, weil man ihm wieder nach dem Leben trachtet. Was tut er? Er hat wieder viele Leute, die ihm nachfolgen, weil dieser Blinde, Blindgeborene geheilt worden ist. Er setzt 70 Jünger, wählt 70 Jünger und schickt sie zwei und zwei in die Dörfer hinaus. Und überall verbringen sie Wunder, Heilungen, so wie auch Jesus. Nimmt ein bisschen Druck von sich selber weg, weil die Leute rennen jetzt natürlich auch den anderen nach, weil sie auch in der Kraft des Namens Jesus auch Menschen dienen. Was meint ihr, was wir tun können und sollten? Ja, Jesus macht eine Reise, kommt wieder zurück nach Jerusalem zum Tempelweihfest. Wir sind jetzt im Dezember, 3 Monate vor seiner Kreuzigung. Und als er dort ist, auch da gibt es wieder Auseinandersetzungen, auf die wir jetzt nicht eingehen. Und Jesus muss sich wiederum zurückziehen, weil sie ihn wieder töten wollen. Und während dieser Zeit stirbt ein guter Freund von Jesus namens Lazarus. Als Jesus schlussendlich dann Gelegenheit hat zu kommen, ist er bereits schon 4 Tage tot und liegt in der Gruft. Und Jesus kommt dahin und sagt, rollt den Stein weg. Und die Leute sagen, Jesus, was soll ich machen, der stinkt ja schon. Nach 3 Tagen fängt ja den Verwesungsprozess voll an. Und ihr kennt ja die Geschichte, wie Jesus sagt, Lazarus, komm heraus. Und aufgrund von diesem Wunder ist natürlich Jesus durch die Decke mit seiner Popularität. Auch wiederum da, also es steigt alles darauf hin, dass das Volk erkennen sollte, wer Jesus ist, dass sie ihn auch empfangen werden am Palmsonntag als König. Aber Jesus muss sich wiederum zurückziehen, sie folgen ihm nach, sie verfolgen ihn und er geht wieder um die Gegend von Perea umher. Interessanterweise hat er da einen Besuch von 10 aussätzigen Leuten. Könnt ihr euch erinnern, als wir vor mehreren Wochen die Reinigung des aussätzigen Galiläa besprochen haben, dass das ein Wunder war, was noch nie in Israel passiert ist, dass er ihm sagte, geh zu den Priestern, gib es, zeig dich ihnen als Zeugnis. Jetzt kommen zu ihm 10. Und er heilt all diese 10 und sagt, geh zu den Priestern nach Jerusalem und zeigt euch. Das war eine Postkarte. 10 Postkarten auf einmal von 10 Aussätzigen, die jetzt gereinigt sind. Und jetzt müssen sie natürlich arbeiten, weil sie müssen die ganze Reinigungsprozesse, eine ganze Woche lang gedauert hat. So eine Postkarte zu sagen, ich bin der, ich sagte, ich bin, ja. Aber ihr wollt es nicht hören. Jesus spricht zu seinen Jüngern über seinen Ausgang in Jerusalem. Lesen wir das noch in Matthäus 20. Hier ist das 3. Mal, Matthäus 20, Vers 17, wo Jesus spricht über seinen Sterben, das kommen wird. Und er hat noch weitere Informationen. Und als Jesus nach Jerusalem hinaufzog, nahm er die 12 Jünger auf dem Weg beiseite und sprach zu ihnen, siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert werden, durch den Judas, wissen wir. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den Heiden ausliefern, damit diese ihn verspotten und geißeln und kreuzigen. Und am 3. Tag wird er auferstehen. Jesus weiß das ganze Prozedere, was auf ihn zukommt. Ist ihm offenbart worden. Du fragst ja, wie. Als er in den Schriften las vom Propheten Jona, und er las dort, wie Jona 3 Tage, 3 Nächte im Bauch des Fisches war, sprach der Heilige Geist zu ihm, weil das ist, was er verkündigt hat. Wie Jona 3 Tage, 3 Nächte im Bauch des Fisches war, wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Bauche der Erde sein. Wie wusste Jesus, was mit ihm geschehen würde? Gott sprach zu ihm durch die Schrift. Was meinst du, wie Gott zu dir sprechen wird? Auch durch die Schrift. Du wirst oftmals die Schrift lesen und du wirst plötzlich einmal, wie der Heilige Geist einmal die Schrift nimmt und dir Offenbarung dadurch gibt. Und dir aufzeigt, wer du bist in Christus. Dass du deine Hände auf die Kranken legen kannst. Jesus kommt nach Jerusalem. Es ist Zeit für das Passafest. Zeit, in wenigen Tagen wird auch Jesus dann auch verraten werden. Aber er wird hier empfangen in Jerusalem als König. In Johannes und Kapitel 12, ab Vers 9. Es heißt, es erfuhr nun eine große Menge der Juden, dass er dort war. Und sie kamen nicht allein um Jesu willen, sondern auch um Lazarus willen. Lazarus zu sehen, den er aus den Toten auferweckt hatte. Da beschlossen die obersten Priester auch Lazarus zu töten, denn seinetwegen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Stell dir das mal vor. Jetzt haben sie das Doppelproblem. Nicht nur müssen sie Jesus umbringen, wir müssen den Lazarus heiben, den müssen wir auch noch umbringen. Weil der ist ein ständiges Zeugnis davon, dass Jesus jemand, der 4 Tage tot war, in Grabtüchern eingewickelt war, dass der lebt. Und deswegen natürlich, als Jesus kam nach Jerusalem, kam er nicht auf einem Pferd geritten, wie es geschehen wird in der Offenbarung. Wer auf einem Pferd geritten kommt, kommt zum Krieg. Wer aber auf einem Esel geritten kommt, kommt zum Frieden. Und deswegen hat Jesus gesagt, holt mir den Esel, wie es verheißen war im Alten Testament. Auf einem Esel geritten kam er nach Jerusalem. Und das lesen wir hier. Das lesen wir hier in Vers 12. Am folgenden Tag, als viele Leute, die zum Fest erschienen waren, hörten, dass Jesus nach Jerusalem komme, da nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen, Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Sie preisen ihn als König. Und jetzt in dieser Passionswoche, das ist ungefähr ein Drittel aller Evangelien, was jetzt kommt, in allen Details, die Auseinandersetzungen, die Jesus hat, wie sie versuchen, ihn mit Fangfragen in Schwierigkeiten zu bringen. Ja, wer ist es gut, dem Kaiser Steuer zu zahlen? Und viele andere Dinge geschehen in dieser Zeit, immer wieder. Und schlussendlich wissen wir, wie es kommt, wie Judas bereit ist, ihn zu verraten. Ja, warum denn? Ging es ihm ums Geld? Nein, es ging ihm nicht ums Geld, weil sonst hätte er nämlich das Geld genommen, die 30 Silberlinge, und wäre in die Ferien gegangen. Sondern es ging ihm darum, dass Jesus endlich einmal mit den Römern in Konflikt kommen muss. Endlich einmal als Messias anfangen muss, sein Königtum aufzustellen. Und er wollte Jesus hineinpushen, hineinforcieren in den Kampf mit den Römern. Und als sie kamen, um Jesus gefangen zu nehmen, Petrus war bereit zu kämpfen, hat das Ohr des Dieners des Hohen Priesters abgeschnitten. Jesus sagte, hört auf, ließ sich gefangen nehmen. Und als er dann gefangen genommen wurde, gekreuzigt wurde, was hat Judas gemacht? Selbstmord. Weil als Jesus natürlich auch starb, war natürlich auch für ihn seine ganzen Vision, seine ganze Zukunft am Ende. Auch die Jünger haben es nicht verstanden, selbst warum Jesus starb. Sie dachten, all ihre Träume sind vorbei. Aber drei Tage später, ist er auferstanden, um nie mehr wieder zu sterben, und hat den Tod und Sünde besiegt für dich und für mich. Und das ist das, was wir feiern dann auch in diesem kommenden Wochenende. Und darauf werden wir auch eingehen am Karfreitag und auch am Sonntag. Dass wir einfach verstehen hier, dass es wichtig ist, sich zu entscheiden für Jesus. Dass er nicht nur einfach da ist, um nur uns zu dienen in dem Sinne, sondern wir müssen bereit sein, auf unser Herz zu hören. Gott ist uns nichts schuldig, er liebt uns aber von Herzen. Und auch Jesus selbst musste sich mit vielen schwierigen Situationen abgeben, auf den Heiligen Geist hören in seinem Alltag. Die Jünger, die sich stritten, wer der Größte ist, all das, drum und dran. Sogar einer aus seinem engsten Kreis, der ihn verrät, der Judas. Der einfach nicht vertrauen kann, dass Jesus weiß, was er tut. Auch wenn es nicht ganz so geht, wie er es gemeint hat. Es ist nicht so einfach für uns manchmal, wenn wir beten, dass wir Gott sagen wollen, wie er es machen soll. Wir können wissen von der Schrift her, was er macht, dass er uns segnen will, dass er uns helfen will, dass er immer bei uns ist. Aber manchmal wollen wir Gott sagen, wie er es tun soll. Also Gott, ich sage dir, wie es muss machen. Und bis wann, dass es muss machen. Wir lernen müssen, Menschen zu werden, die einfach vertrauen. Die vertrauen auf ihn, die an ihn glauben, für wer er ist. Nicht nur für was er tun kann. Nicht nur, weil er 5000 speisen kann mit 5 Laib Brot. Lob und Dank für seinen Segen auf uns. Dass er gekommen ist, um uns zu heilen, uns zu befreien, uns freizusetzen, Sünden zu vergeben, Freude, Friede uns zu schenken. Aber auch wenn man in Schwierigkeiten kommt, wenn man eine Zeit gerade macht und es ist gerade Mangel im Haus, dass man da nicht den Rücken kehrt, sondern festhält. Gott weiß, jede Situation zu ändern. Und auch auf viele Fragen, die vielleicht manche haben aus ihrer Vergangenheit, oder vielleicht auch jetzt gerade. Bring sie einmal vor dem Herrn hin. Vertraue ihm. Wenn er die Frage an dich stellen würde, willst auch du weggehen? Ist deine freie Wahl. Der reiche Jüngling, als Jesus zu ihm sagte, weil er wusste, dass das Geld sein Herz vor allem hatte, er sagte, verkauf, was du hast, gib es den Armen, komm, folge mir nach. Der reiche Jüngling ging traurig davon. Ich weiß nicht, ich wär vielleicht derjenige gewesen, der gesagt hätte, oh bitte, bitte, gang nicht weg, komm. Wer ist bereit, wenn ich jetzt die Hälfte zurückgehe, abzugeben? Die Hälfte wenigstens. Okay, komm doch einfach. Jesus ging ihm nicht nach. Unsere Reise mit Jesus ist manchmal ernsthafter, als einmal nur, ja, sagen, ja, Herr, er macht schon alles. Und wir haben Ostern. Und die Traurigkeit ist dessen, dass dieselben Leute, die gerufen haben, König von Israel, viele von denen gehörten zu denen, die sagten, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Das ist traurig. Aber die Freude ist am dritten Tag nach der Auferstehung gekommen. Lass uns miteinander aufstehen. Lieber Jesus, wir wollen dir danken. Als du auch mit den Jüngern zusammen warst in der letzten Nacht, als du verraten wurdest, auch dort selbst hast du dich ausgestreckt nach Judas. Er hätte noch umkehren können. Aber hat es fest beschlossen, seinen Weg durchzusetzen. Aber Herr, wir sind hier. Ich glaube, jeder Einzelne hier, auch die im Livestream zugeschaltet sind, Herr, dass wir nicht da sind, um unseren Weg durchzusetzen, Herr. Du bist nicht unser Handlanger, Herr, sondern wir sind da als deine Kinder, als deine Söhne und deine Töchter, Herr, um dir zu dienen, Herr, um uns vor dir zu verneigen. Denn du hast dich vor uns verneigt, indem dass du alles gegeben hast, was wir nötig hatten. Du warst bereit, dein alles zu geben. Und hast nicht aufgegeben, selbst dann, wenn wir so viel missgebaut haben. Sondern so heute neigen unsere Augen einen kurzen Moment schließen. Wir werden in Kürze das Abendmahl verteilen. Und das ist dasselbe, was Jesus sagte, dass wir das tun sollen, so oft wir an ihn denken. Das Abendmahl, das aufzeigt, dass er für deine Sünden, deine Schuld gestorben ist am Kreuz. Dass seine Striemen am Rücken er nahm zur Heilung von deinem Körper. Er kam, um uns ein neues Leben zu geben. Lass uns unser volles Vertrauen und Glauben darin setzen, dass Jesus es vollbracht hat. Halleluja. Egal, was die Umstände sagen, egal, was von dieser Welt uns anschreit. Bevor wir das Abendmahl verteilen, ist das Allerwichtigste, man selber auf das Klopfen, das Anklopfen des Herrn eingeht und die Tür seines Herzens aufmacht. Die Bibel sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. Ich lade dich ein, mit mir dieses Gebet zu sprechen. Sprich es aus deinem Herzen heraus, auch wenn es du schon dutzende Mal schon gesagt hast. Wir bestärken es einfach mit jedem Tag von Neuem. Ich bin gerettet heute, weil ich mich auch heute für Jesus entscheide. Ich werde mich niemals von ihm scheiden lassen. Kann ich das? Natürlich kann ich das. Ich habe freien Willen, aber ich will mich nicht. Und er wird sich niemals von uns scheiden. Halleluja, so steht es in der Schrift. Ich lade dich ein, mit mir ins Gebet zu gehen. Lieber Herr Jesus, danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Aber am dritten Tag auferstanden bist, um mir ein neues Leben zu geben. Jesus, komm in mein Herz. Ich glaube, dass du der Sohn des lebendigen Gottes bist. Und ich will dir nachfolgen. Durch dick und dünn, durch alle Zeiten hindurch. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist und Kraft, um ein Zeuge für dich zu sein. Und ich danke dir, dass ich dein Kind bin. Du bist mein Gott. Für alle Zeiten. Und das Abendmahl nehmen wir heute Morgen zur Erinnerung dessen, was du, Jesus, für uns getan hast. Es hat dich alles gekostet. Deswegen bringen wir dir auch alles von uns hin.